Rob J. genoss die Versammlungen der Medical Society. Manchmal waren sie sogar lehrreich, meistens jedoch waren es einfach nur Abende in der Gesellschaft von Männern, die ähnliche Erfahrungen gemacht hatten wie er und mit denen er eine gemeinsame Sprache sprach. Auf der Novemberversammlung erzählte Tom Beckerman von einem Katzenfreund mit Risswunden an den Hoden, die von einer Katze hätten stammen können oder auch nicht. Tobias Bär bemerkte, das sei nichts Ungewöhnliches. Erst vor ein paar Monaten habe er einen Patienten mit einem zerkratzten Gesicht behandelt. Auch der hat behauptet, eine Katze habe ihn so zugerichtet. Aber wenn das wahr gewesen wäre, hätte die Katze nur 3 Krallen gehabt und die wären so breit gewesen wie die eines menschlichen Kätzchens, schloss Dr. Bär unter allgemeinem Gelächter. Nach der Versammlung nahm sich Rob den Kollegen vor. Tobias, dieser Patient mit dem zerkratzten Gesicht, könnte es sein, dass Sie ihn am Sonntag, den 3. September, behandelt haben?
Das weiß ich nicht mehr so genau, hab's mir nicht aufgeschrieben.
Dr. Bär wusste nur zu gut, dass Dr. Cole gewissenhafter praktizierte als er, und er fühlte sich ertappt, weil er nur unzureichend Buch führte.
Mein Gott, man muss sich doch nicht jede Kleinigkeit aufschreiben, oder? Vor allem bei einem Patienten wie dem, einem Wanderprediger aus einem anderen County, der nur auf der Durchreise war. Wahrscheinlich sehe ich ihn nie wieder, geschweige denn, dass ich ihn noch einmal behandeln muss.
Prediger? Erinnern Sie sich an seinen Namen? Dr. Bär runzelte die Stirn, dachte angestrengt nach und schüttelte den Kopf. Vielleicht Patterson? Fragte Rob J.
Elwood A. Patterson?
Dr. Bär starrte ihn an. Soweit er sich erinnern konnte, hatte der Patient keine genaue Adresse hinterlassen.
Ich glaube, er hat gesagt, er sei aus Springfield.
Zu mir hat er gesagt, aus Chicago.
Ist er wegen seiner Syphilis zu Ihnen gekommen?
3. Stadium?
Genau, Syphilis im 3. Stadium, sagte Dr. Bär. Hat mich deswegen um Rat gefragt, nachdem ich sein Gesicht behandelt hatte. Das war so ein Kerl, der so viel wie möglich für seinen Dollar herausschlagen wollte. Wenn er ein Hühnerauge am kleinen Zeh gehabt hätte, hätte ich ihm das auch noch herausschneiden müssen. Ich habe ihm etwas Salbe für seine Syphilis verkauft.
Ich auch, sagte Rob J. Und beide lächelten. Dr. Bär machte ein verwirrtes Gesicht.
Der ist wohl abgehauen, ohne Sie zu bezahlen, hm? Suchen Sie deshalb nach ihm?
Nein. Ich habe eine Autopsie an einer Frau durchgeführt, die an dem Tag ermordet wurde, an dem Sie den Mann untersuchten. Sie wurde von mehreren Männern vergewaltigt. Unter ihren Fingernägeln fand ich Haut und ich vermute, dass sie einem der Männer das Gesicht zerkratzt hat.
Dr. Bär räusperte sich. Ich erinnere mich, dass 2 Männer vor meiner Praxis auf ihn gewartet haben. Die stiegen ab und setzten sich einfach auf das Vordertreppchen. Einer von ihnen war kräftig gebaut und hatte, wie ein Bär, kurz vor dem Winterschlaf eine anständige Fettschicht unter der Haut. Der andere war eher dürr und jünger. Muttermal unter einem Auge, ich glaube dem rechten. Die Namen der beiden habe ich nicht gehört und auch sonst fällt mir nichts mehr ein.
Der Präsident der Medical Society neigte zu beruflichen Eifersüchteleien und konnte gelegentlich etwas aufgeblasen sein, aber Rob J. mochte ihn. Er dankte Tobias Bär und verabschiedete sich von ihm. Maud London hatte sich seit ihrem letzten Zusammentreffen wieder beruhigt, vielleicht weil er sich in Nick Holdens Abwesenheit unsicher fühlte. Der Sheriff hörte Rob J. zu, notierte sich die Beschreibungen von Elwood A. Patterson und den beiden anderen Männern und versprach ölig Nachforschungen anzustellen. Rob drängte sich der Verdacht auf, dass die Notizen im Papierkorb landen würden. Also stellte er seine eigenen Nachforschungen an. Carol Wilkinson, der Immobilien- und Versicherungsmakler, war Vorsitzender des Pfarrgemeinderates und hatte sich vor der Berufung von Mr. Perkins um die Einladung der Gastprediger gekümmert. Als guter Geschäftsmann führte er über alles Buch. »Da ist es«, sagte er. Das Flugblatt bot christlichen Kirchen den Besuch eines Predigers an, der über Gottes Pläne für das Mississippi-Tal sprechen würde. Der Besuch wäre für die akzeptierende Gemeinde mit keinen Kosten verbunden, da sämtliche Ausgaben für den Prediger vom Stars and Stripes Religious Institute 282 Palmer Avenue, Chicago übernommen würden.
Ich habe Ihnen einen Brief geschrieben und Ihnen 3 freie Sonntage genannt, und Sie haben mir mitgeteilt, dass Elwood Patterson am 3. September predigen werde. Sie haben sich um alles gekümmert.
Eine Nachsendeadresse für Patterson hatte er nicht.
Ike Nelson, der Saloonbesitzer, erinnerte sich an Elwood Patterson. Die waren bis spät in die Nacht da an dem Samstag. Ein übler Suffkopf, dieser Patterson, und die 2 Typen, die er dabei hatte, waren auch nicht viel besser. Das Geld saß ihnen ziemlich locker, aber so viel konnten die gar nicht dalassen, wie ich Schwierigkeiten mit ihnen hatte. Der große Hank hat mich immer angebrüllt, ich soll ein paar Huren besorgen, aber dann hat sich der Fettwanz zugesoffen und wollte von Frauen nichts mehr wissen.
Wie hieß der denn mit Nachnamen, dieser Hank?
Warten Sie mal, ach ja, Cuff, Hank Cuff. Der andere Kerl, der dünnere, Junge, den nannten sie Len, manchmal auch Lenny. An den Nachnamen kann ich mich nicht erinnern, hatte so einen dunkelroten Fleck auf der Wange. Und er hinkte, als hätte er ein Bein kürzer als das andere.
Rob J. schrieb an das Stars and Stripes Religious Institute einen Brief, in dem er mitteilte, dass er sich in einer kirchlichen Frage an Reverend Elwood R. Patterson wenden wolle und um Mr. Pattersons Adresse bat. Es würde Wochen dauern, bis eine Erwiderung ihn erreichte, wenn sie überhaupt antworteten. Unterdessen erzählte er niemandem, was er wusste oder welchen Verdacht er hatte, bis er eines Abends wieder einmal mit den Gagers musizierte. Sie hatten eben eine kleine Nachtmusik zu Ende gespielt. Sarah und Lillian standen plaudernd in der Küche, kochten Tee und schnitten Früchtekuchen auf. Da schüttete Rob Jay sein Herz aus. »Was soll ich tun, wenn ich diesen Prediger mit dem zerkratzten Gesicht wirklich finde? Ich weiß, dass Mort London nicht gerade erpicht darauf ist, ihn vor den Richter zu bringen.«
»Dann musst du Tamtam machen, dass man es bis nach Springfield hört,« erwiderte Jay. »Und wenn die Behörden dort dir nicht helfen wollen, musst du dich an Washington wenden.«
Bisher war kein Politiker bereit, sich wegen einer toten Indianerin ins Zeug zu legen.
»Wenn das so bleibt,« sagte Jay, »und wenn du Beweise für seine Schuld hast, dann müssen wir einige rechtschaffende Männer um uns versammeln, die mit Gewehren umgehen können.«
»Würdest du das wirklich tun?«
Jay sah ihn erstaunt an.
»Natürlich, du nicht?«
Rob erzählte Jay von seinem Gelübde der Gewaltlosigkeit.
»Solche Skrupel habe ich nicht. Wenn ein schlechter Mensch mich bedroht, habe ich das Recht, mich zu verteidigen.«
»Deine Bibel sagt, du sollst nicht töten.«
Ah, sie sagt aber auch Auge um Auge, Zahn um Zahn.
Und wer einen Menschen schlägt, so dass er stirbt, soll mit dem Tod bestraft werden.
Wer dich auf die Wange schlägt, dem halte auch die andere hin.
Das ist nicht aus meiner Bibel, sagte Gager.
Ach, Jay, das ist ja das Problem. Es gibt so viele verschiedene Bibeln, die alle behaupten, die Wahrheit zu verkünden.